Küchengespräche, der Podcast zu Kulinarik und Genuss mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen.
Ich bin heute zu Gast bei Sebastian Theissing-Mattei. Er ist Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich. Er ist der ideale Gesprächspartner, um über Fleischkonsum, Tierwohl und die Auswirkungen der Tierhaltung auf den Klimawandel zu sprechen. Servus Sebastian, ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, bei dir hier zu sein, in eurem Headquarter im fünften Bezirk in Wien und ausführlich über das Thema Fleisch, Fleischkonsum zu sprechen. Das schlägt ja mittlerweile sehr vielen auf den Magen und es gibt ganz viele Probleme, die man auch tagtäglich dazu in der Zeitung oder auch in Social Media lesen kann, und darüber werde ich heute gern mit dir sprechen.
Ja, hallo. Ich freue mich über die Einladung in den Podcast.
Super. Ich würde sagen, eine entscheidende Frage, damit es vielleicht auch alle wissen, ist, isst du eigentlich Fleisch?
Ich habe selber schon seit mehreren Jahren kein Fleisch mehr gegessen. Das war tatsächlich auch ein Übergang über viele Jahre, wo sich das reduziert hat. Und ich versuche, mich auf jeden Fall sehr klar an dem zu orientieren, überwiegend pflanzlich zu essen, weil das eben das ist, was aus einer gesundheitlichen und einer ökologischen Perspektive einfach Sinn macht. Und genau, Fleisch jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
Aber nicht ausschließlich vegan, also du isst Milchprodukte?
Ich bin nicht ausschließlich vegan. Mhm. Ich hatte immer wieder auch vegane Phasen. Immer wieder ist auch einfach ein bisschen das Leben dazwischen gekommen, wenn man so will. Aber das, was mir tatsächlich wichtig ist, ist eben dieses einfach überwiegend Pflanzliche, weil einfach das ist, wo uns die wissenschaftliche Datenlage sehr klar sagt, dass das für uns selber gut ist, aber eben vor allem auch für unseren Planeten gut ist.
Glaubst du, dass wir alle kein Fleisch mehr essen sollten? Wäre das das Ziel?
Das ist gleich zielgerichtet zu einer der wahrscheinlich schwierigsten Fragen. Vielleicht fangen wir zuerst einmal bei dem an, was hundertprozentig unumstritten ist, weil die wissenschaftliche Datenlage einfach sehr klar ist. Was sehr klar ist, ist, dass diese Menge an tierischen Produkten und eben vor allem Fleisch, die wir produzieren, ist vollkommen unnachhaltig und ist auch nicht gesund für uns. Also wenn wir uns jetzt den durchschnittlichen Fleischkonsum in Österreich anschauen und den gegenüberstellen mit dem, was gesundheitlich empfohlen wäre, maximalst, dann sollten wir im Schnitt unseren Fleischkonsum um 2/3 reduzieren. Jetzt ist es aber so, das ist über die gesamte Bevölkerung darüber gerechnet. Es gibt schon Leute, die essen gar kein Fleisch, da sind noch alle Kinder mitgerechnet etc. Das heißt, die Leute, die wirklich regelmäßig viel Fleisch essen, so wie man das in Österreich irgendwie kennt, müssten wahrscheinlich sogar um mehr als 2/3 ihren Fleischkonsum reduzieren, schon allein aus einer gesundheitlichen Perspektive. Und auch beim jetzt aus einer Umweltbetrachtung ist es sehr klar, damit wir diese Klimakrise verhindern noch und auch die Biodiversitätskrise, die wir ja auch haben, müssen wir global den Fleischkonsum zumindest halbieren in den nächsten Jahrzehnten. Und auch da heißt es natürlich, da wir in Österreich schon deutlich mehr Fleisch essen als der globale Durchschnitt, wirklich deutlich, deutlich mehr, müssen wir bei uns auch den Fleischkonsum auch aus dieser ökologischen Perspektive mehr als halbieren. Das ist einmal das, was aus wissenschaftlicher Sicht komplett unumstritten ist. Also das ist unumstößlich, das kann man drehen und wenden, wie man es will. Das können Leute unangenehm finden oder nicht hören wollen. Das ist einfach so. Das, was tatsächlich natürlich eine sehr spannende Debatte ist und aus meiner Sicht auch einfach noch eine offene, ist diese Frage von, sollten wir überhaupt gar keine Nutztiere mehr haben, zum Beispiel. Mhm. Und da kommt es dann natürlich auch ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive ich das betrachte.
Ja, da würde ich gern später noch mit dir drüber sprechen. Dass man kein Fleisch essen soll, du hast das jetzt sehr schön ausgeführt, und dass es auch wissenschaftlich einfach bewiesen ist. Aber ich glaube, für viele, also viele haben ja schon dieses Bewusstsein. Mhm. Aber was glaubst du, was muss passieren, dass Leute ihren Lebensstil ändern?
Ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort, sondern es müssen mehrere Dinge natürlich passieren. Trotzdem sehen wir immer die wichtigste Verantwortung einmal in den politischen Rahmenbedingungen. Weil natürlich hat dann auch jeder und jede Einzelne eine Rolle zu spielen. Natürlich geht es dann auch darum, okay, was machen große Unternehmen? Aber die wichtigen Rahmenbedingungen, die auf jeden Fall mal geändert werden müssen, sind die politischen. Und derzeit haben wir ja, obwohl wir ganz genau wissen, was man aus einer Umweltsicht und was aus einer Gesundheitssicht eigentlich machen sollte bei der Ernährung, eigentlich praktisch keine Lenkungseffekte in diese Richtung. Also es wird Lebensmittelproduktion quer durch subventioniert, aber es wird nicht darauf geschaut, dass wir uns gesünder ernähren. Mhm. Es wird nicht eingegriffen, dass man sagt, okay, man schaut halt, dass man zum Beispiel ungesunde Produkte nicht so stark bewerben darf oder über Steuermaßnahmen. Man könnte ja zum Beispiel hergehen, wenn man den politischen Willen hat und sagt, okay, Statistik ist ganz klar, es gibt gewisse Dinge, von denen sollten wir mehr essen, vor allem frisches Obst und Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte. Man könnte dort die Mehrwertsteuer zum Beispiel herunternehmen und bei anderen halt dort lassen, wo sie ist. Das heißt, da gibt's, muss es mal anfangen bei diesen politischen Rahmenbedingungen. Und dann gibt es einfach sehr viele Faktoren, die natürlich auch ein bisschen schwierig zu steuern sind. Natürlich muss es irgendwie auch quasi gesellschaftlich die Norm werden, dass man es halt normal ist, dass man halt den ganzen Tag sich vegetarisch ernährt und dass es nicht irgendwie zum Frühstück schon ein Schinkenbrot sein muss, dann zum Mittag irgendwie ein Schnitzel und am Abend dann ein Würstel. Und da hat aus meiner Sicht schon auch noch einmal die öffentliche Hand durchaus auch eine Rolle, wenn es eben geht um die öffentliche Beschaffung und darum, was für Essen man eben anbietet. Und das beginnt natürlich schon auch bei den Kindern. Also wir haben ja, also vor allem jetzt in der Stadt, wo wir hier sind.
Wenn es also Verpflegung in Kindergärten, genau, in Schulen, also wenn es ein Mittagessen gibt für Kinder.
Genau, also gerade so eben hier in der Stadt ist es doch so, dass wirklich zumindest ab so circa 3 Jahren die allermeisten Kinder halt jeden Tag im Kindergarten Mittagessen und dann auch in der Schule. Und wo es dann schon einen riesen Unterschied macht, bekommen die von klein auf dann irgendwie jeden Tag Schnitzel, Pizza und Fischstäbchen oder lernen die von klein auf eben andere eben pflanzlich basierte Gerichte kennen und lernen das auch als ganz normal kennen, dass das natürlich gut schmeckt, weil da gibt es natürlich genug und dass es natürlich nahrhaft ist und dass es gesund ist. Also da gibt's
aber würdest einfach verschiedene du das, entschuldige, Dinge. Dass ich die unterbreche, aber auch in Richtung, dass es in der Schule jetzt nicht nur das, was dort gekocht wird, sondern dass die Kinder, dass das mehr in den Unterricht einfließt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein eigenes Fach sein muss, aber das habe ich ja schon von vielen Seiten gehört, dass man sich wünschen würde, wieder ein bisschen mehr Verständnis. Es gibt es ja in gewissen Familien ohnehin, dass die Kinder einfach das mitkriegen, auch wenn die Eltern kochen. Aber es gibt ja leider viele Familien, wo das nicht mehr passiert und die überhaupt keinen Bezug mehr haben zu frischem Gemüse.
Ja, sicherlich auch. Wie wir uns ernähren, ist ja eigentlich, muss man sagen, einer der ganz wichtigsten Grundskills quasi fürs Leben. Davon hängt so viel ab, da hängt so viel von der eigenen Gesundheit ab. Also natürlich sollte das Teil des Bildungssystems sein. Und da diese Forderung höre ich aber eben auch ganz oft. Und ich weiß auch nicht, warum da nichts weitergeht, aber das ist, glaube ich, vielen bewusst, dass man das in die Bildung mehr reinbringen muss. Worauf ich eben vorher hinweisen wollte, als irgendwie ein Beispiel von vielen, was man irgendwie tun kann, ist, es gibt natürlich neben diesem quasi offensichtlichen Weg der Bildung auch diesen quasi weniger offensichtlichen Weg der, der Gewöhnung. Also wenn Kinder es von klein an gewöhnt sind, jeden Tag zu Mittag ein gesundes Gericht zu bekommen und sich auch geschmacklich und von der Textur und von allem an das gewöhnt haben und es halt eine Fleischspeise dann halt nur einmal in der Woche gibt und die anderen Tage sind ganz selbstverständlich vegetarisch, dann glaube ich schon, dass das auch für die Zukunft dann große Auswirkungen darauf hat, wie sich diese Menschen dann in Zukunft ernähren. Und da hat einfach tatsächlich, übernimmt da die öffentliche Hand einfach einen, soll man sagen, auch in diesem Hinblick eine Art der Erziehung, dass man halt etwas mitgibt fürs Leben. So, das ist gesunde Ernährung, so sieht das aus und ja, das schmeckt gut.
Das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Du hast das vorher eh schon einmal angeführt, auch was sozusagen auch erlaubt ist in der Werbung, ja. Weil in der Werbung kriegt man ja klarerweise ein überzeichnetes Bild, das ist ja auch verständlich. Jedes Unternehmen will seine Waren ins beste Licht stellen, aber gerade in der Lebensmittelindustrie hat man ja oft wirklich das Gefühl, der Bauernhof ist eigentlich ein Streichelzoo, der sich mitten in der Natur abspielt und Lebensmittel, also auch wenn man eine Limonade trinkt, trinkt man eigentlich Obst in gepresster Form. Siehst du da auch einen Handlungsbedarf?
Also ich finde das tatsächlich etwas, wo man auch regulativ eingreifen sollte wahrscheinlich, ja, weil wir ja auch schon in der Vergangenheit bei bestimmten Produkten, wo wir gesagt haben, okay, da ist die wissenschaftliche Lage ganz eindeutig, das ist einfach nicht gesund, also zum Beispiel beim Rauchen, bei Alkohol, bestimmte Einschränkungen auf die Werbung erlassen haben. Und das macht gesellschaftlich Sinn. Also das ist einfach gute Gesundheitspolitik. Und in Wirklichkeit ist die Situation beim Essen nicht so anders. Wir wissen sehr genau, wovon die Leute weniger essen sollten und wovon sie mehr essen sollten. Und auch da sehen wir, dass das massive gesamtgesellschaftliche, gesundheitliche Auswirkungen hat, mit dann wirklich auch Folgekosten über Jahrzehnten wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wegen erhöhtem Krebsrisiko etc. Und also ich sehe nicht ein, warum man nicht auch da sagen sollte, okay, für bestimmte Produkte, die wir viel zu viel essen, wie zum Beispiel Fleisch, darf in bestimmten Formen nicht geworben werden. Das müsste man sich natürlich dann anschauen. Und der Aufschrei wäre natürlich riesig. Ist mir klar, dass da große ökonomische Interessen dahinter stecken. Aber an sich wäre es eigentlich nur vernünftig.
Man, jetzt auf das Fleisch zurückzukommen, ich meine, da ist ja einerseits auch, ich habe schon auch mit Fleischverarbeitern gesprochen oder auch Fleischhauern und die sagen ja auch selber, wir essen zu viel Fleisch. Und das Interessante ist ja, ich glaube, es wird niemanden geben, der das super findet, wenn Tiere schlecht behandelt werden. Aber wenn es dann die Aktion im Supermarkt gibt, schlagen ja alle wieder zu, ja. Also das, weil dann wird das Fleisch um Kilo, weiß ich nicht, 3,20 Euro sofort gekauft. Aber glaubst du nicht auch, dass diese Entfernung des Menschen von der Landwirtschaft und dieses Bild, das gezeichnet wird, eben gerade was Fleischprodukte betrifft, das hat ja nichts mit der Realität zu tun, dass die Menschen das einfach gar nicht mehr, also natürlich wissen sie, dass es vom Tier kommt, aber diese Verbindung überhaupt nicht mehr herstellen, dass man da eigentlich auch viel strenger sein sollte in der Ästhetik und in dem, wie geworben wird. Ja, nicht nur das geworben wird, sondern auch die Art und Weise, weil das ja vielleicht auch irreführend ist. Und ich schließe gleich noch etwas dazu an, auch das Thema, es hat diese Gütesiegelproblematik, mit der ihr euch ja auch intensiv beschäftigt, die vermittelt ja auch etwas, was vielleicht nicht immer ganz der Realität entspricht.
Na, also absolut, dem kann ich allem nur zustimmen. Also wir haben natürlich, generell ist das ein Problem von Werbung, dass oft unrealistische Erwartungen erweckt werden, aber gerade bei Lebensmitteln und gerade bei tierischen Lebensmitteln ist es halt wirklich sehr krass. Also wir hatten vor wenigen Jahren, ich glaube es ist 2 Jahre her zum Beispiel, gab es eine Werbung der AMA, der Agrarmarkt Austria, die hat gezeigt einfach 3 Schweine, die gerade von draußen hereinkommen in einen Stall. Im Hintergrund hat man Stroh gesehen, sie hatten noch wirklich viel Platz, sie haben total glücklich ausgeschaut und in der Mitte des Plakats ist ganz groß das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel geprangert. Und die erfüllen, also das AMA-Gütesiegel erfüllt praktisch nichts von dem, was man auf diesem Bild gesehen hat, sondern nur bestimmte Zusatzprogramme, die aber nur wenige Prozent des Gesamtmarkts Österreichs ausmacht. Das heißt, die AMA beruft sich dann halt darauf, naja, aber es gibt schon Schweine mit AMA-Gütesiegel, die so leben. Und das stimmt, ein paar wenige Prozent, einstelliger Bereich. Aber über 90% der Schweine mit AMA-Gütesiegel leben eben nicht so. Und trotzdem für Menschen, die das Plakat jetzt so sehen, wird natürlich suggeriert, so leben die armen Schweine, schaut ja eigentlich in Ordnung aus. Und das ist aus unserer Sicht natürlich ein Werbeschwindel und finden wir vollkommen nicht in Ordnung. Und gerade beim Armer-Gütesiegel, um jetzt auch auf diese Siegelproblematik zurückzukommen, wir haben uns ja gerade erst vor wenigen Wochen die 26 gängigsten Siegel angeschaut und in 12 Kategorien bewertet. Und da waren also Dinge drin wie, werden die Schweine betäubungslos kastriert zum Beispiel? Wird ihnen betäubungslos der Schwanz abgeschnitten? Wird routinemäßig Futtermittel aus Übersee verwendet, für das oft dann wertvolle Wälder zerstört wurden? Also alles Dinge, wo Leute natürlich sagen, das will ich nicht, dass das passiert. Ich möchte nicht, dass das dem Tier angetan wird. Ich möchte nicht, dass dieser Wald zerstört wird. Und da die allermeisten Siegel, also erfüllen einfach keines dieser Kriterien, auch das Armer-Gütesiegel nicht. Nur da müssen quasi wir als Menschen, die sich beruflich damit beschäftigen, hingehen und nachtelefonieren und die Kriterien durchlesen, und das dauert quasi Wochen, bis wir einen Überblick haben über diese 26 Siegel. Das ist natürlich für den einzelnen Konsument, die einzelne Konsumentin im Supermarkt vollkommen unmöglich zu durchschauen. Die sehen einfach nur dieses Armer-Gütesiegel, die sehen diese Werbung oder sie sehen bei einem anderen Produkt irgendein glückliches Schwein auf der Packung und haben keine Möglichkeit, das zu durchschauen. Sie können jetzt mit unserem Einkaufsratgeber das machen.
Genau, aber auch das ist ja sehr übersichtlich. Ich habe es bei mir auch auf den Blog gestellt, falls ich es von den Zuhörerinnen und Zuhörern jemand anschauen will. Also das ist wirklich eine super Übersicht. Aber natürlich schauen sich das halt ganz wenige Leute an, weil es halt nicht jeder weiß. Und das finde ich, also ich finde das hochproblematisch, weil nämlich Menschen im guten Glauben etwas kaufen. Mhm. Also ich finde ja, man kann ja den Kundinnen ja gar keinen Vorwurf machen, weil die glauben, ich kaufe ein gutes Produkt und gehen davon aus, das passt, und eigentlich passt dahinter nichts. Und das, wie man das in den Griff kriegt, ich meine, ihr seid da aktiv, aber siehst du da überhaupt eine Chance gegen diese, es ist eine große Landwirtschaftslobby dahinter, das aufzubrechen, weil etwas noch dazu: in Deutschland gibt es ja ein 4-Stufen-Modell, wo gekennzeichnet ist, wie mehr oder weniger das Tier aufgewachsen ist und was ich da kaufe. Warum lässt sich das in Österreich nicht umsetzen?
Ja, genau. Sehr wichtiger Punkt. Also dieser Gütesiegel-Dschungel ist ein Riesenproblem, weil ganz richtig, die einzelne Person kann ja nichts dafür, die wird hinter das Licht geführt. Die Person steht im Supermarkt und glaubt, sie ist etwas Gutes, wenn sie zu dem Armer-Gütesiegel greift, und es steckt einfach nichts dahinter. Also das ist echt eine Schweinerei. Und das, was es eben stattdessen braucht, ist deswegen einfach eine sehr klare Kennzeichnung, wo sich jeder auskennt. Da gibt es zwei Bereiche, wo man das schon kennt. In Österreich haben wir das schon bei den Eiern. Also bei den Eiern, jedes Frischei ist mit einer Zahl gekennzeichnet, und man kann auch auf der Packung immer erkennen, okay, ist das Bodenhaltung, ist das Freilandhaltung, ist das Biohaltung? Man würde auch erkennen, ist es Käfighaltung? Genau, aber die Käfighaltung ist aus den Supermärkten, inzwischen ist sie auch verboten in Österreich, aber schon viel früher ist sie aus den Supermarktregalen rausgeflogen, weil sobald es erkennbar war, wollten das die Leute nicht mehr.
Das wird beim Tier ja ähnlich sein, weil niemand will ja ein Tier quälen. Also gehe jetzt einmal davon aus, dass das für 99,9% der Menschen eine Selbstverständlichkeit wäre.
Ganz genau, und man kann es noch nicht erkennen. Man steht dann im Supermarkt und hat zwei Fleischpackungen vor sich, und eine kostet 30 Cent mehr als die andere, und auf beiden ist ein hübsches Bildchen drauf. Und natürlich nimmt man dann die billigere, wenn man nicht weiß, warum das eine jetzt 30 Cent mehr kostet. Und deswegen braucht man eben diese klare Kennzeichnung. Und in Deutschland tatsächlich schon seit 2019 gibt es eben dieses Kennzeichnungssystem mit Stufen von 1 bis 4, wo das dann immer klar erkennbar ist. Ist das jetzt quasi wirklich die schlechteste Stufe oder dazwischen oder eben die beste? Und genau das fordern wir eben auch für Österreich. Und das war bisher nicht möglich, aber da ist jetzt durchaus auch Dynamik und Druck drin, und was ja eine sehr spannende aktuelle Entwicklung ist, jetzt auch tatsächlich als direkte Reaktion auf die vielen Aufdeckungsgeschichten etc., die wir jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, hat sich ja auch der Bundesminister Rauch, der Gesundheitsminister ist, aber eben auch Tierschutzminister, ja jetzt auch dafür ausgesprochen, dass es so eine Kennzeichnung geben soll und lädt jetzt auch in nächster Zeit einmal die Supermärkte zu sich ins Ministerium. Also da ist schon Dynamik drin und das wäre natürlich ein großer Schritt, wenn man diese Transparenz endlich hätte, weil dann kann man wirklich in den Supermarkt gehen, dann braucht man auch keine Güterzeichen-Ratgeber mehr machen, weil dann ist einfach auf jedem Fleischprodukt eine Zahl drauf und dann ist einfach klar, ist das jetzt das Schlechteste und das Tier hat gelitten oder ist das was Besseres?
Genau, also das wäre schon wünschenswert, wenn da was passiert. Und medial kommt mir auch vor, dass es waren ja jetzt sehr viele Skandale, auch in Kärnten hat es da ja in Klagenfurt beim Schweinezüchter ja massive Missstände gegeben. Das war ja medial auch sehr groß. Also ich glaube, das macht da mehr noch Bewusstsein bei den Menschen, die dann sagen, ja, aber das will ich, das sowas will ich auch nicht kaufen. Und die muss das aber wissen. Also ich glaube, der Druck kommt da von der Seite dann jetzt auch ein bisschen stärker, was das natürlich ja befeuert oder beschleunigen kann. Ja,
ja genau. Also ich habe auch das Gefühl, dass natürlich ist dieses Thema des Tierwohls und auch der Umweltzerstörung durch diese Tierhaltung nicht neu. Das war immer, das war immer da. Aber in letzter Zeit ist schon eine Dynamik hineingekommen und das ist ja bei vielen Themen so, dass die mal lang so dahin gehen und man weiß irgendwie und dann irgendwann kommt so der Durchbruch, dass sich wirklich was ändert. Und jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten, finde ich, ist natürlich schon sehr klar geworden durch verschiedene Geschichten, gerade beim Schweinefleisch, wie wenig das arme Gütesiegel da eigentlich wert ist. Ich glaube, dass die jetzt auch massiv Druck haben und wahrscheinlich auch hoffentlich versuchen werden, was zu verbessern. Und genau, das ist natürlich dann nie eine Organisation allein. Gerade diese Aufdeckungen in Kärnten zum Beispiel, sehr, sehr verdienstvoll. Das waren TierschützerInnen, die das dann dem VGT zugespielt haben. Und genau, wir haben, denke ich, in den letzten Wochen doch auch einen großen Beitrag geleistet mit unserer Aufdeckungsarbeit.
Ich will noch kurz bei der Kennzeichnung bleiben, weil es ist ja auch immer wieder der Wunsch, ich gehe ins Restaurant und esse dort ein Fleisch und habe keine Ahnung, wo der Bauer das einkauft. Da gibt es ja von der seitens Gastronomie wirklich vehement, dass das viel zu kompliziert ist und dass man das den Wirten nicht zumuten kann. Und gibt es da eigentlich nicht auch eine Möglichkeit, das einfach zu kennzeichnen?
Also tatsächlich ist in der Gastronomie natürlich alles derzeit, was die Transparenz angeht, noch einmal viel, viel schlechter als im Supermarkt, weil da gibt es praktisch nichts. Also in den Supermärkten haben wir ja inzwischen dank gesetzlicher Regelung bei den frischen Produkten zumindest eine Herkunftsangabe. Also bei jedem Apfel, den ich kaufe, steht dabei, wo kommt der her. Bei jedem Stück Fleisch, wenn es noch unverarbeitet ist, steht dabei, wo kommt das her. Zumindest, wo das Tier geschlachtet wurde. Meistens auch, wo es gelebt hat. In der Gastronomie haben wir das alles noch nicht. Das ist natürlich problematisch. Dahinter steckt natürlich auch eine starke Lobby der Wirtschaftskammer, die das einfach auch kann man schon so klar sagen, über ihre guten Netzwerke in die ÖVP, das einfach immer geschafft hat, zu verhindern. Natürlich wäre es machbar. In der Schweiz haben wir die Situation, dass sie zumindest einmal die Herkunft einfach angegeben sein muss.
Und wie ist das dort? Also wie wird das dort gekennzeichnet? Also in welcher Genauigkeit steht es da auf den Speisekarten?
Meines Wissens, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Blödsinn, meines Wissens geht es auch dort um die Hauptzutat. Und das ist natürlich, muss man schon sagen, also da haben wir natürlich auch Verständnis, dass es dann irgendwann, also wenn man wirklich für jeden Bestandteil immer angeben muss, woher das kommt und alle Informationen, das wird dann natürlich irgendwann zu viel. Also wenn ich jetzt hernehme, eine Lasagne zum Beispiel, wenn ich dann eben nicht nur von dem Fleisch in der Lasagne angeben muss, woher das kommt, sondern vielleicht auch noch von der Zwiebel und von der Karotte und allem, das wird natürlich irgendwann nicht mehr administrierbar.
Gut, vor allem muss man ja sagen, es gibt sehr viel Convenience in der Gastronomie. Das würde ja dadurch sozusagen auch noch etwas auffälliger werden, wenn das nämlich keine hausgemachte Lasagne ist, also hausgemacht im Lokal, sondern halt aus dem Tiefkühler und nur aufgewärmt.
Genau, das kommt noch dazu. Bei den Dingen, die schon als Fertigprodukte eingekauft werden, weiß es ja oft der Gastronom selber nicht, eben. Weil ja die Fertigprodukte schon keine Angabe haben, was da drin ist. Anders ist halt natürlich, wenn er, also selbst wenn man, wie es in der Gastronomie ja üblich ist, zum Beispiel Ei als Flüssigei, also wenn das dann im Kanister sehen, wo das Ei drin ist, dann steht auf dem Kanister zumindest schon noch drauf, wo das herkommt. Also das heißt, da hätte er noch die Chance dann zu sagen, ja, das sind Eier aus, keine Ahnung, den Niederlanden zum Beispiel. Aber in der Tat ist es halt leider so, genau, dass sich da überhaupt nichts bewegt. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, bei aller Kritik, die wir an den Supermärkten bei manchen Themen immer wieder äußern, was die Transparenz angeht, da sind die Supermärkte ganz klar der Gastronomie einen großen Schritt voraus und machen da sehr viel mehr und machen auch nicht ganz so viel Widerstand. Und jetzt ist es ja auch gerade so, dass eine Verordnung gerade zur Begutachtung liegt und dann ab nächstem Jahr gelten soll, wo es ja auch diskutiert wurde, dass man auch in der Gastronomie eine Herkunftskennzeichnung hat. Und das hat halt wieder die ÖVP verhindert. Man hat es jetzt halt eben nur in bestimmten Kantinen, also zum Beispiel in Kantinen von öffentlichen Einrichtungen etc. Da wird man jetzt mal sehen, wie das läuft, aber es ist natürlich jetzt kein großer Wurf. Also es sieht jetzt nicht danach aus, dass sich da sehr schnell was ändern wird, was jetzt den Bereich der Gastronomie betrifft.
Also da stehen die Chancen besser, dass sich bei der Fleischkennzeichnung im Supermarkt was tut, bevor man es in der Gastronomie erkennt, wo zumindest, ich sage jetzt einmal, gerade bei so heiklen Dingen wie Fleisch, also ich merke es ja an mir selber, dass ich schon entsprechend dem Lokal, ja, wenn das sehr gehoben ist, gehe davon aus, dass die Qualität da besser ist. Aber im normalen Beisel esse ich jetzt dann schon fast lieber auch das vegetarische Gericht. Ja, weil ich mir denke, puh, wo ist das Huhn wohl her? Und Bio ist es wahrscheinlich schon gar nicht, weil dann wäre es ja eh gekennzeichnet. Also ich finde, das ist schon schwierig. Ja,
ja. Und ich meine, wir wissen halt schon auch, dass natürlich gerade in der Gastronomie ganz viel von dem landet, was halt sonst in den Supermärkten eben nicht mehr gern gekauft wird. Also gerade, wir haben auch in der Gastronomie immer noch, genauso wie bei verarbeiteten Produkten überall, übrigens, also überall dort, wo es nicht gekennzeichnet ist, wo es keine Transparenz gibt, aber auch in der Gastronomie haben wir immer noch ganz, ganz viele Käfigeier zum Beispiel. Mhm. Und die Käfigeier sind in Österreich, ist das diese Produktion schon verboten.
Aber sie kommen nicht in ganz Europa verboten eigentlich?
Sie ist diese ganz arge Käfige, diese ganz, ganz engen, wie man sie eben noch aus quasi aus unserer Kindheit kennt, die Bilder, die sind inzwischen europaweit verboten. Aber es gibt immer noch diese sogenannten ausgestatteten Käfige. Das heißt, da haben sie ein bisschen mehr Platz, aber sie sind immer noch in einem Käfig. Mhm. Und auch selbst das ist in Österreich tatsächlich verboten. Also in Österreich in Österreich gibt es keine Käfigeiproduktion mehr. Also ist Österreich tatsächlich einen Schritt weiter. Ist insofern wirklich eine totale Erfolgsgeschichte im Zusammenhang mit der Kennzeichnung, dass wenn man in ein Supermarktregal schaut, ins Kühlregal, da sind nur österreichische Eier drin. Ja, das sind diese ganzen ausländischen Käfigeier, haben dort keine Chance. Und wenn da mal ein Käfigei bei irgendeinem Supermarkt trotzdem mal drin sein würde in Zukunft, wäre der Aufschrei gigantisch. Das kann sich kein Supermarkt erlauben, da einen Rückschritt zu machen. Und auch wenn er jetzt anfangen würde, keine Ahnung, zum Beispiel polnische Eier einzulisten, gäbe es sicher einen Riesenaufschrei. Mhm. Das heißt, aus der Sicht ist es auch für die österreichischen Eierproduzenten und Produzentinnen ein totaler Erfolg. Aber überall dort, wo es keine Transparenz ist, dort werden sie natürlich unterlaufen. Und da hat man dann eben zum Beispiel die Käfigeier aus den Niederlanden, die dann eben als Flüssigei in den großen Kanistern einfach daherkommen und dann wird aus denen Eierspeis gemacht und niemand weiß es.
Na gut, kommen wir von der Transparenz, die leider nicht so toll ist auf allen Ebenen, aber hoffentlich besser wird, zur Tierhaltung. Bei der Schweinehaltung ist ja der Vollspaltenboden jetzt die große Diskussion, weil das ja wirklich Tierquälerei ist. Die Schweine müssen irgendwie in ihren eigenen Ausscheidungen leben. Sie haben kein Stroh. Es ist einfach unzumutbar. Mhm. Und die Bauern argumentieren ja immer, ja, dass das halt alles viel zu teuer ist und zu lange dauert. Ist es wirklich so schwierig, die Schweinehaltung umzustellen auf einen, ja, ein Tierwohl, eine tierwohlgerechte Haltung?
Also die Situation ist da auch da im Detail kompliziert. Es gibt nicht so den einen Grund. Also zuerst einmal vorweg, also ja, das eine ist einmal einfach die ethische Komponente. Vollspaltenböden sind einfach nicht in Ordnung. Die Tiere leiden auf diesen Böden. Und es ist einfach ganz klar, dass man als Gesellschaft sagen muss, das wollen wir nicht und da müssen wir weg. Und natürlich müssen wir dabei die Landwirte und Landwirte noch unterstützen, von dem wegzukommen, weil das heißt praktisch immer bauliche Änderungen an dem Stall. Ja, da wurden in Systeme investiert, weil man halt auf billiges Fleisch und auf Weltmarkt gesetzt hat. Und ich meine, das ist ja das, was der Vollspaltenboden kann. Er ist die billigste Produktionsform. Man kann da einfach zu sehr niedrigen Kosten einfach Fleisch produzieren.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Wie ist es in Österreich in der Schweinehaltung überhaupt? Wie viele Schweine hat der durchschnittliche Betrieb? Also die wirklich sich auf Schweinemast konzentrieren?
Die Zahl habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, obwohl wir die schon so oft verwendet haben, muss ich jetzt gerade ganz ehrlich sagen. Prinzipiell kann man schon sagen, dass wenn man in Österreich auf seinem Betrieb 2000 Schweine hat, dann gehört man schon zu den sehr Großen. Mhm. Ja, während man tatsächlich, also da hat man schon Strukturunterschiede, dann zum Beispiel in Ostdeutschland durchaus dann halt Betriebe hat, die halt 20.000 oder mehr also Schweine haben.
Der Faktor 10 mit Deutschland, den kann man auf die Tierhaltung wahrscheinlich
so ungefähr,
auch anwenden.
Genau. Aber ja, genau, einige hundert Schweine, das ist schnell einmal. Und auch da hat man natürlich einen Strukturwandel, wo wir auch in diesem Bereich immer weniger Betriebe haben, die aber immer größer sind. Das ist ja ein Ding, das wir in der Landwirtschaft generell haben mit diesem Wachsen oder Weichen, über dann die steigenden Skalenerträge, dass wenn man einfach mehr produziert, dass man einfach und größer ist, dass man einfach dann auch aufs einzelne Produkt heruntergerechnet einfach billiger produzieren kann und natürlich dann die anderen aus dem Markt drängt.
Wie schwierig oder wie teuer ist es sozusagen umzustellen jetzt auch für größere Betriebe auf eine tiergerechtere, ja, ethischere Haltung?
Der kurze Blick in die Vergangenheit, was man halt schon sagen muss, also ist, dass da schon auch in der Branche aus unserer Sicht massive Fehler gemacht wurden. Also wir arbeiten jetzt doch schon seit vielen, vielen Jahren, also schon seit lang, bevor ich jetzt dran arbeite, auch als Greenpeace, zu Tierhaltungsthemen, ursprünglich halt sehr stark zu den Futtermitteln. Und es war halt schon immer ein sehr, sehr großer Unterschied, ob wir mit den Vertretern von zum Beispiel der Geflügelbranche geredet haben, den Vertretern von der Milchbranche, die immer verstanden haben, dass sie sich weiterentwickeln müssen. Und natürlich gab es da viele Konfliktpunkte zwischen Greenpeace und den Geflügelproduzenten, das ist klar. Aber es gab schon immer ein Verständnis, okay, die Branche muss sich weiterentwickeln. Man kann nicht nur auf Weltmarkt setzen, sondern man muss eben was besser machen. Und da hatten wir schon eben auch bei den Futtermitteln, haben wir schon 2010 mit der Milchbranche es geschafft, die Gentechnik-Futtermittel zum Beispiel in einer Branchenvereinbarung rauszubekommen. In der Eierproduktion überhaupt, weiß ich nicht mehr genau auswendig, wann das war, 2012, 2013 sowas, dieser Umstieg nur mehr auf Donausoja, das heißt nur mehr europäische Futtermittel, wo man natürlich dann durch in der Eierproduktion diese ganzen Auswirkungen auf die Regenwälder des globalen Südens einfach dann nicht mehr hat. Das heißt, diese Branchen, die waren immer bewusst, okay, sie müssen irgendwie Schritte setzen. Und mit Vertretern der Schweinebranche war das halt immer ganz anders. Also das war immer, wenn man mit denen gesprochen hat, da gab es einfach null Bewegung und ein totales Mauern. Das ist etwas, was jetzt wirklich erst aus meiner Sicht in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen aufgebrochen ist. Ich glaube, der Druck ist wirklich so massiv geworden, dass auch in der Schweinebranche klar ist, okay, sie müssen sich weiterentwickeln, was einmal die Voraussetzung ist. Aber das heißt, da sind schon in der Vergangenheit einfach Strukturen geschaffen worden, die einfach, wo man ihnen eh versucht hat zu vermitteln, das ist nicht
zukunftsfähig. Aber da war die Bereitschaft nicht da. Und es gibt ja, glaube ich, relativ wenig Bio-Anteil bei Schweinefleisch in Österreich. Das ist ja gar nicht so leicht zu kriegen.
Da sind wir circa bei 3% der Schweine in Österreich, die aber Bio
haben. Wie schaut das bei Rindfleisch aus oder bei Huhn?
Bei Huhn weiß ich jetzt nicht gerade auswendig, bei Rindfleisch sind wir, glaube ich, so in der Größenordnung 20%, müsste man auch nochmal nach. Ja, das sind so Zahlen, die findet man ganz leicht.
Ich will jetzt auch nicht auf den Zahlen herumreiten, aber es ist deutlich höher, als es beim Schweinefleisch ist.
Ja. Auch beim Hühnerfleisch ist es deutlich über dem, was beim Schweinefleisch ist. Auch da gibt es wieder mehrere Gründe dafür. Aber ich würde jetzt noch kurz auf das zurückkommen, was es jetzt braucht. Also das, was einmal gut ist, okay, es bricht jetzt ein bisschen auf, auch in der Schweinebranche, okay, es muss sich was verändern. Und eben, da muss jetzt wirklich Geld in die Hand genommen werden, damit es den Tieren dann besser geht. Und da geht es wirklich um Stallumbauten, wo man sich dann auch wieder unter Umständen zu Krediten verpflichten muss, etc. Also es ist keine leichte Aufgabe. Das heißt, da braucht es natürlich einerseits die Unterstützung der öffentlichen Hand. Da braucht es Förderungen, wo man sagt, okay, Tierwohl ist uns was wert. Im Rahmen der Landwirtschaftsförderungen fördern wir Umbau auf bessere Tierhaltung, was zum Teil seit wenigen Jahren auch passiert, noch nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das wünschen würden. Es gab 2015, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt Tierwohlförderungen in der Agrarförderung. Das andere ist natürlich, die müssen natürlich auch wissen, dass sie Absatzmärkte haben. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zur Kennzeichnung und zur Transparenz und zu den Supermärkten. Das, was, wenn wir nochmal nach Deutschland schauen, in Deutschland ja sehr spannend ist, die haben diese Kennzeichnung eingeführt 2019 und dort haben sich 4 große Supermarktketten, also wirkliche Big Player, so wie Aldi und Rewe, dazu verpflichtet, dass die 2 schlechtesten Haltungsstufen bis 2030 komplett aus den Regalen nehmen.
Das heißt, die müssen...
Also einerseits müssen die natürlich sich jetzt die ganze Zeit Betriebe suchen, weil die können ja nicht bis 2029 alles gleich machen und dann 2030 ihr ganzes Sortiment austauschen. Also die müssen jetzt kontinuierlich aufbauen und eben in die besseren Stufen investieren. Das heißt, die müssen jetzt die ganze Zeit nach Betrieben suchen, hey, wo bekommen wir dieses bessere Fleisch her? Und gleichzeitig haben die Landwirte und Landwirtinnen in Deutschland das klare Signal, okay, wir können jetzt in diese besseren Ställe investieren, weil Aldi und Rewe etc., die wollen das, die suchen das. Und das ist natürlich das, was in Österreich gerade noch fehlt. Und deswegen wäre es sehr wichtig, da auch in Österreich eine Kennzeichnung zu haben und dann auch dieses Commitment der Supermärkte zu haben. Was es in Österreich schon gibt, was durchaus gut ist, es gibt jetzt, alle Supermärkte haben gewisse Tierwohlprogramme, zusätzlich zu Bio dann doch auch nochmal einige Prozent des Markts ausmachen. Das heißt, da konnten schon eine gewisse Zahl von Betrieben konnte da schon umstellen. Und da haben auch, also Hofer zum Beispiel hat da wirklich bei dem Umstieg auf Fairhof auch schon vor einigen Jahren wirklich sehr gute Konditionen geboten, hat auch wirklich mehr langjährige Abnahmegarantien und Preisgarantien also abgegeben. Und das hat eben dazu geführt, dass da eine bestimmte Anzahl an Betrieben halt dann auch schon umstellen konnte auf bessere Haltungsbedingungen. Und das brauchen wir natürlich viel, viel mehr. Genau diesen Sogeffekt, dass die Supermärkte das nachfragen, auch sagen, ja, das werden wir noch viele Jahre nachfragen. Und dann kann diese Transformation gelingen.
Das sind ja schon einmal gute Nachrichten, aber es ist eindeutig dieses Zusammenspiel aus Politik, aus Handel, Konsument und Landwirtschaft muss einfach ja in Abstimmung sein, dass es funktionieren kann. Ja.
Genau, und es braucht eben sehr klare Signale. Also das, was schwierig ist, wenn natürlich, was jetzt passiert ist, es kommen jetzt sehr gemischte Signale. Einerseits kommt ganz klar bei den Bäuerinnen und Bauern an, so wie Schweinehaltung am gesetzlichen Mindeststandard funktioniert in Österreich, der übrigens niedriger ist als der gesetzliche Mindeststandard in Deutschland, das ist eigentlich gesellschaftlich nicht akzeptiert. Gleichzeitig, das hatten wir vorhin schon, wenn dann die Aktion ist im Supermarkt, rennen die Leute hin. Also das sind sehr, sehr gemischte Signale und wir müssen da natürlich hin zu einem wirklich klaren Signal, damit auch die Branche sich da in die Richtung entwickeln kann.
Ich möchte auch bei dem Thema Entwicklung der Landwirtschaft bleiben. Du hast es ganz am Anfang gesagt, und es ist ja schon immer wieder Diskussion, inwiefern Nutztierhaltung überhaupt noch sinnvoll ist oder zukunftsfähig ist. Es gibt auf der einen Seite natürlich die vegane Lebensweise, auf der anderen Seite gibt es gerade, wir essen noch alle sehr viel Fleisch, wobei in Europa es geht leicht zurück, aber wenn man sich auf das der ganzen Welt anschaut, wir essen viel zu viel Fleisch und Das Futter dafür kommt dann aus Brasilien und der Regenwald wird abgeholzt. Also diese Auswirkungen auf den Klimawandel sind ja evident. Aber das Nutztier ganz sozusagen abzuschaffen, ist jetzt ein schieres Wort, aber es fällt mir kein besseres ein. Wie siehst du das? Ist das überhaupt denkbar?
Genau, da habe ich schon eingangs gesagt, wir arbeiten ja immer auf Basis von wissenschaftlichen Fakten. Und das ist etwas, wo man sagen muss, das ist eine Diskussion, die wird wissenschaftlich noch geführt. Und es gibt einfach auch unterschiedliche Betrachtungsweisen, je nachdem, aus welchem Blickwinkel ich das gerade betrachte. Aus einer Betrachtung, also einer Tierrechtsbetrachtung, ist natürlich klar, am besten wäre, man nutzt Tiere überhaupt nicht mehr, also zumindest nicht für Lebensmittel. Vielleicht hat man dann noch irgendwie Schafe und Kühe, die bestimmte Almflächen frei halten, denen es aber prinzipiell gut geht und die nicht, sobald ihre Produktivität unter Anführungszeichen nach unten geht, wie es derzeit ist zum Beispiel bei Milchkühen, dann gleich geschlachtet werden, aber sonst eben nicht. Das wäre aus einer Tierrechtsperspektive ist das natürlich klar. Wenn man sich jetzt wieder anschaut, zum Beispiel aus einer reinen Ressourceneffizienzperspektive, dann ist es so, dass einmal viel, viel weniger Tierhaltung auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist und richtig ist, weil wir ja viel zu große Flächen für den Futtermittelanbau verwenden. Deswegen werden ja die Regenwälder abgeholzt. Das ist ja nicht aus, weil es den Leuten Spaß macht, sondern weil man einfach verdammt viel Fläche braucht, um so viele Tiere durchzufüttern. Aber dann ist natürlich die Frage, also wenn man jetzt wirklich steile Hänge zum Beispiel in den Alpen hat, wo jetzt einfach Gras wächst und man dort eine Kuh draufstellt oder ein Schaf draufstellt, dann produziert die natürlich jetzt aus einer Ressourcensicht gesehen schon effizient Lebensmittel, weil wir ja diese Wiese sonst nicht nutzen würden, Essen zu produzieren.
Wir brauchen ja die Tiere sozusagen für die Landschaftspflege, jetzt gerade im alpinen Bereich.
Genau, das kommt noch dazu, die Landschaftspflege, die könnte man, das muss man natürlich ehrlich sagen, die könnte man eben, das habe ich vorher auch schon gesagt, die könnte man auch machen, ohne die Tiere auch als Lebensmittel
zu verwerten. Ja, aber irgendwann werden die Tiere dann natürlich sterben. Wäre das dann die Alternative?
Nein, ist genau, das eine das Frage. Ist dann, genau, ja. Das ist, glaube ich, da hat, glaube ich, noch niemand ein fertiges Konzept. Genau, das sind halt die Fragen. Und dann gibt es natürlich eben, muss man schon auch noch sagen, also in Europa wäre es relativ einfach, dass wir alle vegan leben. Also das wäre prinzipiell machbar. Es ist natürlich dann immer die Frage, es gibt schon manche Weltgegenden, zum Beispiel Inseln, auf denen nicht sehr viel wächst, wo halt wirklich fast die gesamte Proteinzufuhr zum Beispiel dann über Fisch passiert. Das sind jetzt auch wieder Detailfragen, muss man sagen. Das heißt, da gibt es schon irgendwie Punkte, wo es Diskussionspunkte gibt, die, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das ein bisschen offen, diese Diskussion. Da kann man nicht sagen, die Wissenschaft sagt A oder die Wissenschaft sagt B. Ich finde es eine spannende Diskussion. Im Endeffekt hat es für mich aber auch einfach nicht so viel Relevanz, weil da sind wir wirklich noch sehr weit weg davon.
Ja, es ist jetzt sehr utopisch gedacht.
Genau, es ist eine spannende Diskussion, deswegen führe ich sie auch gerne. Aber für meine tägliche Arbeit hat sie eigentlich null Relevanz, weil für die tägliche Arbeit ist das bestimmt, was wir wissenschaftlich ganz sicher wissen. Und da wissen wir halt, okay, wir müssen eigentlich mit Konsum und Produktion von Fleisch einmal um 2/3 runter. Mhm. Und das ist eine Riesenherausforderung, ist aber alternativlos, weil wir sonst wirklich mit Klimawandel und also Klimakrise und Biodiversitätskrise sonst wirklich einfach ein massives Problem haben. Und wenn wir das geschafft haben, dann könnte man sich quasi den nächsten Schritt anschauen, wie es weitergeht. Insofern, genau, ist es einfach ein spannendes Thema, aber jetzt für unseren Alltag nicht so relevant. Und vielleicht um das auch noch dazu zu sagen, ich habe eh schon gesagt, ich bin jetzt selber nicht vegan, auch wenn ich wirklich hauptsächlich pflanzlich esse. In Europa leben wir in einer Gesellschaft, die insgesamt viel zu viel tierische Produkte konsumiert. Das heißt, auf einer ganz individuellen Ebene, der größte Beitrag, den man dazu leisten kann, ist natürlich, wenn man sich vegan ernährt. Also das ist quasi der maximale Beitrag, den man da zu diesem gesamtgesellschaftlichen Fußabdruck beitragen kann. Und man sollte, glaube ich, jede Person, die das macht, auch ein Stück weit dafür danken, dass sie das macht, weil es natürlich aus einer ökologischen Sicht einfach eine sehr gute Entscheidung ist.
Gut, aber es wären nicht alle Veganer wären so schnell, aber ich glaube trotzdem, wenn ich das jetzt so aus deinem Gespräch oder unserem Gespräch ein bisschen zusammenfassen darf, jedes Fleisch, das man nicht isst, hilft natürlich dem Klima. Diese Bereitschaft, glaube ich, also das ist jetzt so ein bisschen meine Überzeugung, wenn jeder ein bisschen dazu beiträgt, kommen wir diesem Ziel, unseren Fleischkonsum um 2/3 zu reduzieren, halt ein Stück weit näher, weil ich glaube, Veränderungsprozesse, und das ist natürlich auch ein Veränderungsprozess, die dauern Zeit und es wird nicht so schnell gelingen, dass man irgendwie in 10 Jahren den Planeten umgestellt hat auf rein vegan sowieso nicht, aber auch rein vegetarisch. Aber ich glaube, jedes Schnitzel, das nicht in der Pfanne landet, hilft uns dabei.
Genau, und ich meine, es ist vollkommen klar, dass in Österreich weiter Fleisch gegessen werden wird in nächster Zeit. Also das ist ein Faktum. Es sollte weniger werden, es sollte wieder in Richtung Sonntagsbraten quasi gehen, dass man halt sich ab und zu etwas wirklich Gutes gönnt, was einem einfach taugt, was einen glücklich macht, aber eben nicht jeden Tag. Und dann sollte natürlich das Tier einfach auch entsprechend in Würde gelebt haben und eben nicht so, wie es jetzt ist, einfach wirklich bei Schweinen irgendwie 6 Monate gelitten haben und dann war das Leben auch schon wieder vorbei. Wir haben jetzt natürlich irgendwie einen breiten Bogen gemacht, so über alle möglichen Themen. In unserer täglichen Arbeit geht es genau darum. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie sofort gar kein Fleisch mehr essen in Österreich. Das wäre ja auch komplett unrealistisch. Sondern es geht darum, dass wir auf ein Maß kommen, das für unsere Gesundheit gut ist und das einfach auch für den Planeten gut ist und wo die Tiere einfach nicht so leiden mussten, wie sie es jetzt leider oft tun müssen.
Na, das wäre schon, ja, wenn wir das schaffen, dann sind wir eh schon weit. Bevor wir das Gespräch beenden, muss ich dich jetzt dann noch ganz was, ja, Persönliches fragen, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig persönlich. Wenn du dir was aussuchen kannst und beim Essen, wo liegen denn deine Leidenschaften?
Wenn ich mir was aussuchen kann beim Essen.
Dein Lieblingsessen, aber es muss jetzt nicht unbedingt eine Speise sein, sondern was macht dich glücklich? Der Sonntagsbraten wird es nicht sein.
Ja, nein, es ist tatsächlich weniger das genaue Essen, also da gibt es einfach wahnsinnig viel, denn das ist ja wirklich toll, wie viel Vielfalt wir an, ein totaler Luxus in Österreich und Europa, was für eine Vielfalt an Lebensmitteln wir einfach haben. Mhm. Man kann, wenn man will, kann man praktisch jeden Tag was Neues essen. Also da gibt es so viel, dass ich mir schwer tue, mich jetzt auf ein Produkt oder eine Mahlzeit oder eine Speise irgendwie festzulegen. Für mich tatsächlich das Relevante ist so zwischen doch durchaus stressiger Arbeit und eben auch mit Kind zu Hause und das einfach, wenn wir meistens am Abend die Zeit finden, meine Partnerin und ich einfach uns gemeinsam dann noch einmal wirklich für eine halbe Stunde einfach hinzusetzen und wirklich gemeinsam zu essen und zu reden, das ist eigentlich das Wichtigste. Einfach so dieses bewusste gemeinsam Essen, es zu einem gemeinschaftlichen Ding zu machen, da bin ich dann auch meistens dann danach wieder sehr zufrieden und einfach, wie soll man sagen, wieder eine Spur mehr geerdet.
Das sind schöne Schlussworte. Essen verbindet und ja, das ist eine soziale Angelegenheit, ob jetzt zu zweit oder in der Gruppe. Und wichtig ist, dass dann was Gutes am Teller liegt und auch, das, wenn es ein Tier ist, was es bei dir nicht ist, dass es auch gut gelebt hat. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr meinen Podcast abonniert und damit du keine Folge mehr versäumst. Und Feedback zum Podcast ist natürlich auch immer herzlich willkommen auf allen Social Media Kanälen. Und ja, das war's für heute. Herzlichen Dank, Sebastian.
Das war das Küchengespräch für heute. Und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.